Zwerg-Clan werden vielleicht einige der Folien kennen. Da habe ich fast dasselbe erzählt. Da hatten wir auch einen Workshop, wo wir ein bisschen auf den Daten rumgeampelt haben. Hiernach gibt es nochmal, glaube ich, eine Stunde lang so eine Hands-on-Session. Also wer bleiben möchte und ein paar Ideen ausprobieren, auf die ihr jetzt vielleicht kommt, herzlich eingeladen. Das Ganze ist halt basierend auf den Wikipedia-Leaks, die jetzt hier für den Irak behandelt werden, weil die relativ detailliert sind und einer automatisierten Auswertung zugänglich sind. Das Ganze soll jetzt auch erstmal sein, ein bisschen theoretisch, ich kann es euch nicht ersparen, um zu verstehen, wie man Zeitreihen, also auch verallgemeinerte Zeitreihen, das können jetzt irgendwie Aktienkurse sein, das können Expressionsmuster von Proteinen in Zellen sein oder eben erschossene Feinde, ne? Wie man die halt analysieren kann, ein bisschen verstehen kann, ob da irgendwas drinsteckt an ja, Kausalität kann man nicht wirklich sagen, das wäre falsch, aber sagen wir an Korrelation. Ne? Also immer wenn eine Kausalität da ist, habe ich eine Korrelation. Aber nicht unbedingt aus einer Korrelation kann ich auf eine Kausalität schließen. Das möchte ich ganz am Anfang schon mal sagen. Es gibt ein schönes Buch, wie lügt man mit Statistik. Es gibt eine Korrelation zwischen dem Anteil von Kühlschränken und der Krebsrate. Wenn man jetzt Korrelation und Kausalität verwechselt, würde man sagen, Kühlschränke erzeugen Krebs. Das stimmt nicht. Es gibt eine Hidden-Variable, sagen wir mal Wohlstand, Lebenserwartung. Ne? Ein Land mit vielen Kühlschränken hat wahrscheinlich eine höhere Lebenserwartung. Die Leute sind einfach mehr... Also kriegen leichter Krebs. Und das sollte man jetzt immer im Hinterkopf behalten. Wenn wir irgendwelche Signale finden in den Daten, heißt das nicht notwendigerweise, dass eine Kausalität dahinter steckt. Da muss man sich dann noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Ich habe das Ganze schon durchaus, oder sehe das Ganze im Kontext, im weiteren Kontext, nämlich, dass wir eigentlich davor sind, ein bisschen was anders zu machen als die Narrativen des üblichen Journalismus, die auf Sprache basieren, auf Eindrücken, persönlichen Einschätzungen, Vorurteilen und noch schlechteren Dingen. Und auf datenbasierte Analyse geht dann natürlich auch in eine Richtung wissenschaftliche Analyse und da mergen dann eigentlich die beiden Dinge, Journalismus und Wissenschaft. Und um das jetzt wirklich mal zu zeigen, Zeitreihenanalyse, da werde ich auch gleichzeitig das nutzen, die Gelegenheit noch ein schönes Statistikpaket namens R vorzustellen. Das ist nicht super performant, aber mit dem kann man relativ leicht Hypothesen, die man so im Kopf hat, schnell testen. Also für so ein Prototyping ist das total gut. Auch für so mittelgroße Anwendungen kann man es auch noch nehmen. Danach wird es dann ein bisschen schwierig, also so High-Performance-Computing will man mit R bestimmt nicht machen. Ja, das sind so ein paar Unterpunkte. Ihr seht, da steht irgendwo Korrelationsfunktionen, autoregressive Modelle. Wahrscheinlich komme ich dazu gar nicht. Cricket, der nicht hier ist, vom Chaos in Darmstadt, der hat ein Wiki vorbereitet, auch schon für das Easter Hack. Das hat seitdem ein ganz klein bisschen belebt. Für die Hands-on-Session, beziehungsweise auch nach dir den Datenspulen, könnt ihr da die Daten unterladen, die sind also von Cricket da noch ein bisschen aufbereitet worden, insbesondere so Sachen gemacht worden wie die Strings für die Zeiten, also die Zeitpunkte, wenn irgendwas passiert ist, in Epoch Time umgerechnet, dass man das schöner auswerten kann und solche Sachen. Und da erstmal ganz vielen Dank ans Chaos in Darmstadt, dass die da die Infrastruktur bereitstellen. Und wie gesagt, das ist ein Wiki, da darf jeder gerne dann nochmal drin rumschreiben. Die Sachen, die ich jetzt hier gleich vorstelle, die abgedatete Quellcode-Datei für R, die ziehe ich da auch gleich noch rein. Im Moment habe ich nur leider irgendwie natürlich kein WLAN. Das funktioniert irgendwie nicht, zumindest nicht für mich. Naja, gut. So. Damals, als diese Iraq War Diaries rausgekommen sind, da konnte man dann irgendwie... ich weiß gar nicht mehr, ja, das ist von der Spiegel, genau. Die hatten dann halt eine Karte, so ein Overlay und haben das jetzt irgendwie als Data Journalism bezeichnet und irgendwie ganz toll und so. Jetzt ist dieser Begriff sowieso nicht streng definiert und natürlich fällt auch das Thema Visualisierung dazu. Also Visualisierung mache ich auch nicht. Ich bin nicht besonders gut im Design, ich bin mehr in Mathe gut. Und solche Visualisierungen sind nicht unbedingt meins. Aber was man sehen konnte, das wäre jetzt im PowerPoint-Movie, fällt mir gerade ein, aber ich habe jetzt OpenOffice genommen, dumm, das ist kein Movie mehr. Also was man hier tun konnte, war irgendwie so Zeit, also ne, das ist dann äquidistant in der Zeit durchgescrollt, hat ein Filmchen gemacht und da poppten hier immer irgendwie so kleine Bläschen auf. je größer die Blase, desto mehr Tote. Ob das jetzt viel Insight bringt, ja, ob ich jetzt mehr verstehe dadurch, dass ich mit dem Scrollbar hin und her scrolle und dann irgendwie Pünktchen aufblitzen sehe, da kriege ich bestenfalls einen Eindruck, dass irgendwie. Landschaft anschaut. Nämlich im Rahmen dieser ganzen Iraq War Diaries hat Herr Mascolo im Spiegel geschrieben, das muss man jetzt auf der Zunge zergehen lassen, was es an keiner Stelle gab, war das, wonach Sie als Journalist suchen. Eine Bewertung, eine Zusammenfassung, eine Art von Bilanz dessen, was passiert. Sondern das war der tägliche Report aus dem Feld. Aha. Also Journalisten, entnehme ich jetzt umgekehrt raus, ne, warten eigentlich darauf, dass sie schon die Bilanz bekommen, dass sie die Bewertung bekommen und eine Zusammenfassung. Wir möchten also gar nicht im Detail eigentlich gucken. Zumindest scheint das der Anspruch von dem Herrn Mascolo zu sein. Und das ist ein bisschen schade, finde ich, weil eine Bewertung und eine Zusammenfassung ist natürlich für den, der die Zusammenfassung macht, die Bewertung hat, schon massiv vorgeprägt. Und dann kann ich auch gleich in die Pressekonferenz vom Pentagon gehen und mir da anhören, wie schön die Welt und wie super, ne, alles ist. Und dass wir ja auch mal auf dem Weg zum großen Sieg sind. Und ganz passend, in unserem Online-Magazin hat der Herr Rogers vom Guardian dazu dann auch noch gesagt, eigenartigerweise haben Journalisten traditionell Angst vor Daten, wahrscheinlich weil sie Angst vor Mathematik haben. Das war durchaus selbstkritisch gemeint. Das Buch gelesen hat, ich weiß gar nicht, ob es von dem Rogers war oder irgendeinem anderen vom Guardian, wo das berühmte Passwort, ich jetzt vielleicht, Buch jedenfalls, ich habe es gelesen, auch erstaunt, mit welcher Naivität man Daten analysiert von Journalisten. Also eine Anekdote war irgendwie, dass sie überrascht waren, dass da ja noch mehr drin war, weil sie hatten halt 64.000 und so weiter Zeilen und dann nur Events. Ja, ne? Das sind 2 hoch 16 Zeilen in Excel. Und das ist ein bisschen nicht gerade professionell, sagen wir so. Und um das ein bisschen zu beheben, ist halt ja dieser Data Journalism aufgekommen oder jetzt am 27C3 letzten Dezember gab es einen schönen Vortrag über ja, Data Mining Reporter. Da kann man jetzt drüber streiten, was der richtige Terminus dafür ist. Jedenfalls war eben auch eine der Aussagen von der Vortragenden, dass es also ganz offenbar auch darum geht, dass Journalisten sich eben nicht nur auf Bilanzen, Zusammenfassungen und so weiter wie der Spiegel verlassen, sondern eben auch mal wirklich in die Primärdaten gehen, um zu gucken, ob Hypothesen, die Zusammenfassungen, die Bilanzen eigentlich auch wirklich extrahierbar sind aus dem, was man vorfindet. Es ist natürlich so, dass diese Diaries auch nicht nur voll läuft. Es kann natürlich auch sein, dass Leute, sagen wir mal, Civilian Casualty uminterpretiert haben, wenn man was falsch gemacht hat. Naja. Aber das Ganze hat natürlich noch eine andere Komponente, die, finde ich, bisher noch nicht diskutiert wurde. Das ist nämlich, also auf der einen Seite, Data Journalism, Data Mining Reporter klingt immer so professionell, aber kann man dem Ganzen nicht noch eine andere Dimension hinzufügen, indem man sagt, dass man das auch mal die Allgemeinheit machen lässt und nicht selbsternannte Experten. Und dass das eigentlich ganz gut funktioniert und auch schon beinahe in eine Richtung von Journalismus funktioniert, konnte man sehen in dem Fall eines total beliebten Politikers, auch genau mit der Betonung ausgesprochen, ein Politiker, der sich ja sehr fremder Spätern geschmückt hat. Hier sieht man übrigens auch, was man mit Visualisierung erreichen kann. Also der sich das überlegt hat, ich finde das total toll. Das sind, also für die, die es nicht kennen, das ist von unserem ehemaligen Verteidigungsminister, unserem ehemaligen Wirtschaftsminister und dem ehemaligen Wunderkind eine Aufstellung, ein Display seiner Doktorarbeit. Und eingefärbt sind die Seiten, auf denen man Plagiate gefunden hat. Also erstmal visualisierungstechnisch genial, ne? Ich gucke drauf, mehr gibt es nicht zu sagen an dem Punkt. Da kann man auch sonst noch was verklären, wie man will.
Aber das Ganze ist natürlich auch ein Erfolg, ja, im Grunde genommen von der Form von Journalismus, ne? Weil da haben Leute irgendwie nachgeforscht. Es ist aber auch wissenschaftlich, weil es natürlich die wissenschaftliche Zitierweise, die der Herr ja wahlweise nicht gelernt hat oder nicht beherrscht hat oder völlig ignoriert hat oder hat ignorieren lassen oder was auch immer. Also es ist ja irgendwo in der Grenzfläche. Und es hat deswegen so gut funktioniert, weil es eben nicht zwei Gutachter waren, die ja die Primärgutachter sozusagen waren, sondern weil halt, naja, wie viel Dutzend Leute oder 100 Leute auch immer sich da betätigt haben. Und wenn ich das jetzt ein bisschen weiterdenke, also schon einen ernsthafteren Anspruch als einfach nur Presseerklärungen abschreiben und viele Leute daran arbeiten lassen, dann stellt sich die Frage, skaliert das? Und da, ja, skaliert sogar, ne? Weil es war eben nicht nur unser Lieblingspolitiker, der da aufgefallen ist, sondern bei Roni-Plug, ne, das sind jetzt noch alte Grafen, mittlerweile sind die alle noch ein bisschen voller, ne, ein bisschen bunter geworden. Also man kann eben tatsächlich viele Effekte betrachten. Gut, aber das hat natürlich ein Problem und deswegen auch heute und auch schon auf Easter Hack mein Versuch, euch hier ein bisschen zu motivieren und anzuspornen, weil das war jetzt relativ einfach mit der Visualisierung und für, sagen wir, professionelle Reporter ist es halt leicht, weil die können Excel kaufen, ja, und dann irgendwas damit machen. Aber das, also das Professionelle skaliert nicht, ne? Und das Amateurmäßige braucht irgendwie mehr als nur so ein Visualisierungstool wie jetzt bei diesem Doktorarbeiten. Und naja, ne, proprietäre Software ist sowieso schon mal schlecht. Kann man nicht reviewen, was passiert da eigentlich drin. Man muss es kaufen, tippen, ne? Damit das natürlich eine Barriere ist, nun wieder. Und natürlich basiert auch gerade zum Beispiel das Roni-Plug auf einer privaten Infrastruktur. Eine private Infrastruktur kann man natürlich auch irgendwie zensieren. Und deswegen jetzt hier auch wieder der Versuch, euch zu motivieren, euch ein bisschen auch zum Beispiel über das Wiki beim Chaos Darmstadt da ein bisschen zu beteiligen, ein bisschen drauf rumzuspielen auf den Daumen, vielleicht mal was erfindet, einzugeben. Und eben auch ein bisschen Code vielleicht zu basteln, um solche Sachen voranzubringen. Also wie gesagt, heute sollte das Ziel sein, viele, ne? Aber erstmal vielleicht gleich in der Hands-on-Session, dass ihr einfach eure ganzen Verschwörungstheorien hier loslasst, als Hypothesen formuliert und dann versucht, das in den Daten zu finden mit den Mechanismen, den Tools, die ich gleich erklären werde. Also Signale finden, ne? Vielleicht Strategien von den Aufständischen. Kann man da was finden? Da gibt es verschiedene Gruppen von Aufständischen. Kann ich das in den Daten sehen? Ja, also irgendwie so ein Haufen Irrer, die einfach irgendwie so vor sich hin machen, völlig randomisiert und dazu noch irgendeine Untergruppe, die gezielt vorgehen. Wie gesagt, Code wäre ganz toll. Und naja, ob wir dann irgendwann doch mal dazu kommen, zu zeigen, dass man da mehr rauskriegen kann, also wie Roni-Plug und Gutenplug, aus denen mehr rausgekriegt haben, ob irgendwie per Crowdsourcing die Leute mehr rauskriegen als unsere Spiegeljournalisten. Ganz schön. Ja, Zeit rein. Also wenn ihr reich werden wollt, ne, dann wahrscheinlich nicht mit den Board Diaries, sondern indem ihr halt Aktienkurse anschaut und die Firma kennt wahrscheinlich jeder. Da kann man sich von diversen Finanzseiten halt auch sogenannte Zeitreihen runterziehen. Da steht dann der Eröffnungskurs, der mittlere Kurs, der Schlusskurs an einem Handelstag an der Börse, wie viele Aktien gehandelt wurden und so. Und so ähnlich sehen die Board Diaries auch aus, da habe ich halt noch das Datum. Und was ihr hier jetzt seht, ist relativ wichtig schon, weil zum Beispiel diese Finanzdaten, die sind strukturiert. Einmal am Tag gibt es eine so eine Zeile bei Yahoo Finance zum Beispiel. Und hier ist ein Wochenende dazwischen, 6, 7, das war Samstag, Sonntag. Aber es ist halt immer so, man nennt es dann Äquidistanz, ne? Immer ein Tag, ein Tag, ein Tag, ein Tag. Das haben wir bei den Board Diaries nicht. Weil da wird halt ein Eintrag gemacht, wenn es gerade passiert. Und das kann nur 5-mal am Tag sein, das kann 50-mal am Tag sein. Jedenfalls handelt es sich immer um numerische Werte. Und im Folgenden nenne ich die einfach mal XT. Das ist der Wert X. Und das kann jetzt mal der Schlusskurs von IBM sein. Das kann aber auch die Anzahl der Verwundeten der irakischen Armee sein. Zum Zeitpunkt T jedenfalls. Und das kann man jetzt eben schreiben als normale Zeit oder man kann es auch in Epoch Time, also in Sekunden nach dem 1. Januar 1970 schreiben. Das ist ein bisschen schöner zum Auswerten, weil der Computer da besser mit umgehen kann. Ja, und dann, wie gesagt, ist eben das Problem, dass ich auf der einen Seite dieses fixe Zeitgrid habe, also es gibt nur einen Tag, einen Tag, einen Tag, einen Tag, oder ich habe eben ohne ein Gitter, also ich habe irgendwie immer verschiedene Zeitabstände dazwischen. Und da gibt es natürlich Vor- und Nachteile davon. Ne? Also das heißt, das Delta T in dem Fixed Grid ist halt konstant. Das ist immer zum Beispiel bei den Aktiendingern ein Tag. Das heißt, die Zeit, der Zeitstempel selber ist ja schon ein Signal als solches. Ja? Weil ich weiß, dazwischen ist irgendwie ein Tag. Naja. Aber da hängt vielleicht eine Transformation dahinter. Das werde ich gleich zeigen. Das müssen wir jetzt zum Beispiel machen bei diesen War Diaries. Also zum Beispiel die Gesamtsumme an Verletzten an einem Tag. Aber durch dieses Summieren vernichte ich natürlich ein bisschen Informationen schon, weil ich ja irgendwie Daten aggregiere und zusammenpresse. Ne? Die kann ich nicht einfach wieder auseinanderklamüsern, wenn ich sie einmal aufaddiert habe. Also verliere ich irgendwo schon vielleicht etwas, was wichtig wäre. Ich nenne das in Form immer FG für Fixed Grid. Ne? Und wie gesagt, dann gibt es noch das flexible Grid oder eben kein Grid, also verschiedene Zeitabstände. Da brauchen wir jetzt uns überhaupt keine Gedanken mehr drüber zu machen, wie wir die Daten transformieren. Klar, wir nehmen die einfach so, wie sie sind. Wir können vielleicht, dadurch, dass wir jetzt verschiedene Zeiten haben, auch herausfinden, wie lange brauchen die denn, um zu reagieren. Also mal angenommen, das Bild, die Hypothese wäre, die Aufständischen machen immer dann was, wenn die bösen Amerikaner auch irgendwas gemacht haben. Das müsste man dann ja irgendwie sehen und dann könnte man vielleicht auch rausarbeiten, wie lange brauchen die denn, um sich zu organisieren, um so einen spontanen Lynchmob zu gründen. Naja. Aber was man hier dann natürlich braucht, um diese Aussagen zu treffen, wäre ein kompletten Stream von allen Events. Weil wenn da drin einer fehlt, dann kann ich jetzt das nicht mehr unbedingt so einfach sagen. Und das ist ein Riesenproblem. Also erstmal fehlt in den sowieso, in den Originaldaten fehlen irgendwie 2 Monate, so relativ am Ende, aber schon mittendrin. Das ist blöd, ne? Weil dann weiß ich da gar nichts. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob die wirklich alles aufgezeichnet haben. Und außerdem, wir wissen ja auch gar nicht, ob diese Links komplett sind und so weiter. Ja. So. Aber wie würde man das jetzt tun? Also wie gesagt, das Paradigma unter den Journalisten scheint irgendwie Excel zu sein. Halte ich nicht für so eine gute Idee. Da gibt es irgendwie mehr. Ihr könnt das in Python machen, in Fortran, in was weiß ich, aber in R ist sicherlich eine gute Idee. Also R ist ein Statistikpaket. Hat, ich weiß nicht, also 5.000, 6.000 Zusatzpakete, kann man alle frei runterladen. Es gibt sogar ein eigenes Journal, nur über R. Ja, und vielleicht so ein bisschen Syntax, wenn wir dann gleich in die Hands-on-Session gehen, also ein Kommentar, dazu überhaupt. Ne? Zuweisung von Werten macht man gewöhnlich mit so einem Pfeil, was eben das kleine Symbol und Minus ist. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr eine negative Zahl zuweist, ne, dann muss man die klammern, weil sonst geht das schief. Das wichtigste Kommando, wenn ihr spielen wollt, installieren kann man es eben umsonst. Ne? rproject.org ist immer Fragezeichen vor dem Befehl schreiben und dann kriegt man eine Mainpage und kann rumspielen. Okay, also die Folien gibt es eh schon auf dem Darmstädter Wiki für euch, wenn es WLAN funktioniert. Und das Schöne ist, man kann so einen ganzen Batch von verschiedenen Funktionen und Paketen installieren mit sogenannten Views. Und wenn wir den View Time Series installieren, dann kommen da so roundabout 10 bis 12 Pakete gleichzeitig auf die Platte, die eben zur Analyse von Zeitreihen geschrieben worden sind. Gut. Und man kann es eben auch händisch machen. Das ist Time Series und so weiter. Okay. Was würde man denn nun tun? Naja, also, zunächst brauchen wir die Daten natürlich im Rechner. Und das Gute ist, wir können direkt CSV-Dateien lesen und die CSV-Datei, die gibt es eben auch beim Darmstädter Chaos wegen der Unterstützung durch Cricket, der gerade gekommen ist, sich relativ leise hinsetzt. Also nochmal vielen Dank an ihn. Und die heißt halt Curated Data, weil die hat den Zeitstempel schon verbessert. Und das landet in der Variable Diaries. Jetzt versuche ich das mal eben zu machen. Also mit dem schönen Befehl strip für String-Darstellung kann man gucken, was in der Variable Diaries drinsteckt. Und da seht ihr schon, das ist irgendwie mehr, als man gewöhnlich in so einer Variable hat, weil R ist auch objektorientiert. Schön ist es nicht, aber es funktioniert durchaus. Und tatsächlich besteht Diaries eben aus ganz viel. Ne? Das Das besteht aus einer ID, also das ist die ID des einen der Einträge, ne, die da festgehalten sind. Dann kommt das Date, und das ist jetzt wie gesagt die Epoch Time, ne, also Sekunden seit 1970. Dann gibt es einen Type, es gibt in dem File gibt es auch noch eine Tabelle, die übersetzen die Integers hier in Wörter, also das ist irgendwie Enemy, Attack oder ne, Combat, bla bla bla, irgendwas. Region ist irgendwie, also irgendwie haben sie den Irak so aufgeteilt in 5-6 Regionen. Type of Unit sagt halt, ne, das war irgendwie die First Armored Blub Brigadier, irgendwas, Company, Blub. Und hier kommen eigentlich die jetzt erstmal spannenden Daten. Sicherlich kann man aus denen auch noch was machen. Aber hier ist Friendly, WIA, das ist Wounded in Action. Und KIA ist Killed in Action. Und was gibt es für Friendly? Das sind die Amerikaner. Und dann gibt es Host Nation, das sind die Engländer auch. Host Nation, das sind die Iraker. Dann gibt es Civilian, das sind eben Zivilisten. Und dann gibt es noch die Enemies. Ne? Ja gut, und es gibt noch Enemies Detained, das sind die, die festgesetzt worden sind. Und tatsächlich, das ist auch noch spannend, gibt es Latitude und Longitude und das sind GPS-Koordinaten. Also wo ist es passiert? Ne? Gut, und Affiliation ist irgendwie, das kann man direkt übersetzen da, ne, von wem ist die Action ausgegangen, den Friendly, Host und so weiter. Und D-Color ist im Grunde genommen äquivalent, Schiene zumindest zu Category irgendwie oder so. Also das sagt nur Red, Blue und Green oder so, also von wem ist es ausgegangen, die Action. Okay, das steckt alles jetzt da drin, in diesem Objekt Diaries, ne? Das habe ich jetzt schon im Speicher. Und jetzt seht ihr, das müsst ihr nicht wiederholen, das ist halt auch abgespeichert. Jetzt seht ihr hier eine tolle Sache von R. Ich kann halt darauf zugreifen, auf einen Eintrag, ne? Nämlich auf das Datum, also auf die Liste der Datumsangaben. Und kann die ordnen, und zwar eben nach der Zeit chronologisch, ne? Weil ich möchte die schon chronologisch verstehen. Und die Vorschrift, in welcher Anordnung die da wirklich drin liegen, die speichere ich mir in der Variable ordered. Und jetzt mache ich was ganz Tolles, das wirklich so, glaube ich, nur R kann, Python kann es entwischen. Ich greife jetzt auf die Zeilen in der Reihe, also das ordered ist ein Array von Integer, und ich schreibe das einfach da rein, und jetzt überschreibe ich damit mein Diaries wieder. Und damit ist Diaries jetzt chronologisch geordnet, nach den zwei Zeilen. Weil hier gebe ich, ne, den String der Integers rein, wie das nach Zeitorten wäre, die Indizes des Felds. Und ne, die zweite Dimension vernachlässige ich nicht, die nehme ich alle mit. Das ist in das Komma, das ist die Syntax. Ne, da mache ich jetzt keine weitere Spezifikation, was in der zweiten Dimension ist, wenn das ein Feld ist mit den einzelnen Columns, Friendly, Killed in Action, Friendly, Look, ne, Datum und so weiter. Ne, da nehme ich einfach alle, aber jetzt in der Reihenfolge von Ordert überschreibe das und habe es chronologisch geordnet. Okay. Jetzt muss man sagen, jetzt kommt ein bisschen Statistik, das meiste, was passiert, insbesondere die Bewertung von statistischer Signifikanz, basiert auf der Normalverteilung. Die ist in fast allen Fällen, wie jetzt auch Leute, die an der Börse spekuliert haben, nicht so eine gute Idee. Das hat sich mittlerweile rausgestellt, aber die meisten statistischen Verfahren approximieren halt dann doch irgendwie alles dadurch. Und was ist die Normalverteilung? Also die schreibt man immer so. Normal verteilt um die Mittelwert 0 mit einer Streuung Sigma Square. Und in R kann man einfach mal ein paar Zufallszahlen erzeugen mit dem Befehl R-Norm. Norm für Normalverteilung, R für Random, 1000 Stück, min 0. Und die Standardabweichung soll halt Sigma Square sein. Naja, und wenn man das eben in ein Histogramm plottet, ne, dann kommt so die bekannte Gauss-Kurve raus, die ist 2 Sigma breit. Naja, so. Und was man immer noch annimmt, das muss man jetzt auch noch annehmen, ist, dass der Erwartungswert von zwei Zufallszahlen, wenn sie identisch und unabhängig verteilt sind, also der Erwartungswert, was erwarte ich, wenn ich unendlich lange beobachte, dass der Null ist, weil die beiden nicht miteinander reden. Das ist Statistik. So definiert man statistische Unabhängigkeit. Dann kann man sich Gedanken machen über Erwartungswerte. Also was ist der Erwartungswert einer beliebigen Funktion der Zufallsvariable xt? Also, sagen wir mal, f wäre, ich bewerte, jetzt wird es ein bisschen makaber. Also weiß ich nicht, die Auszahlung an die Angehörigen, ne? Das ist F, wenn so und so viele Soldaten gestorben sind an einem Tag. Ne? Und dann ist das die erwartete Auszahlung an Schadenssumme. Oder zumindest wenn ich den Medien glaube, dann kann man ja auch manchmal dealen, zumindest in Afghanistan, wenn man etwas falsch gemacht hat, dass dann eine Familie der Zivilienopfer halt ein bisschen Geld gibt. Ne? Hiermit kann ich dann berechnen, wie viel schuldet denn die Armee Z irgendeinem afghanischen Dorf im Mittel, ne? Im Zeitmittel. Was tue ich eben? Indem ich die einzelnen Werte zu den verschiedenen Zeitpunkten aufaddiere, beziehungsweise den Funktionswert aufaddiere und hinterher durch T dividiere. Das kennt ihr noch. Ne? Das ist einfach die dividiert durch die Anzahl und den Wert, den ich haben will, aufsummen. Ganz spannend wird jetzt was anderes. Jetzt kann ich nämlich die sogenannte Kovarianz berechnen zwischen zwei Zeitreihen. Nehmen wir mal an, x ist die Zeitreihe der Feinde, die verletzt und getötet wurden, und y ist die Anzahl der eigenen Soldaten, die verletzt und oder getötet wurden. Dann ist die Kovarianz nichts anderes als der Erwartungswert des Produkts an den einzelnen Zeitpunkten. Und das heißt nichts anderes als, ne, das ist jetzt auch eine Funktion, ich setze das einfach ein, werte also die Anzahl immer an verschiedenen Zeitpunkten t aus, wie ich jetzt halt hier mal durchnummeriert habe, ne, und mache davon wieder den Mittelwert. Und das gibt mir jetzt schon mal so einen ungefähren Eindruck, ob die beiden Zahlen zusammenhängen. Wenn da 0 rauskommt, dann hängen sie nicht so wirklich zusammen. Ne? Oder zumindest in einer eher komplizierteren Version. Und was ich jetzt natürlich auch noch machen kann, ist, ich kann die eine Zeitreihe mal um eine Zeit tau verschieben. Ja? Also die Hypothese, die man so analysieren könnte, wäre, ich nehme die Zeitreihe, also tageweise sagen wir mal, von Vorfällen, wo irgendwie Enemies zu Schaden kamen, und ich nehme die Zeitreihe, wo Zivilisten zu Schaden kamen, und verschiebe die mal um einen Tag. Und dann gucke ich, ob da noch eine Kovarianz, und später können wir noch Korrelationen kennenlernen, ob da eine Korrelation zwischensteckt. Und wenn das der Fall ist, dann ist das ein Indiz dafür, kein Beweis, sondern ein Indiz dafür, dass aus sozusagen der Kenntnis, was den Feinden passiert ist, am nächsten Tag ich auch irgendeine Erkenntnis für was den Zivilisten passiert, gewinnen könnte. Also da gibt es irgendwas, was diesen Prozess offenbar dahin schiebt, nicht unabhängig zu sein, sondern tatsächlich voneinander abzuhängen. Oder, ne, Hypothese, was immer so kolportiert wird, wenn die Amerikaner irgendwas Dummes gemacht haben, weil sie halt irgendwie ein Zivilist zu Schaden gekommen ist, dann werden ja auf jeden Fall die Aufständischen irgendwie, ne, reagieren und irgendeinen Anschlag machen. Kann man ungefähr so überprüfen. Und wenn ich das Tau verändere, ne, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, kann ich sogar noch gucken, das ist ungefähr, wie lange brauchen die denn, um zu reagieren. Und dafür kann ich einfach diese Formel, also ich müsste im Grunde genommen die eine Zeitreihe verschieben, und das Tau, das mich interessiert, und dann die Formel anwenden, fertig. Ja, aber die Formel, gut, die habe ich mal hier hingeschrieben. Also ich nehme, erzeuge ein paar Zufallszahlen, Normalverteil, 250 Stück hier. Und was ist der Erwartungswert? Naja, in R gibt es auch einen Befehl dafür, aber man kann ihn auch simulieren. Ne? Ich summiere tatsächlich den Vektor x, weil das ist jetzt eigentlich ein Vektor. Ne? Und sum von x rechnet einfach die Summe aus, das ist also der Bestandteil. Und dividiere das durch die Länge von x. Ne? Und die Länge von x ist halt gerade das große T. Ne? Wenn ich x und y haben will, ups, da ist ein Tippfehler, das müsste y sein, dann kann ich x mal y rechnen, und das ist kein Skalarprodukt, wie ihr es vielleicht kennt, also Studium, sondern das ist tatsächlich in Komponentenweise. Also das heißt, x mal y gibt einen neuen Vektor, wo in der ersten Komponente eben x1 mal y1, in der zweiten x2 mal y2 und so weiter steht, und dividiere das wieder durch die Länge. Aber dafür gibt es tatsächlich auch eine Funktion CCF, Cross-Correlation Function heißt das, kommen wir gleich zu. Und so sähe das zum Beispiel aus mit der Verschieberei. Also ich nehme den Vektor x die ersten 200 Tage und multipliziere mit dem Vektor x aber von Tag 51 bis 250. Dann habe ich also den um 50 Tage verschoben bezüglich des anderen. Da muss ich natürlich darauf achten, dass ich das dividiere durch 50 Tage weniger, weil ich habe ja meine Zeitreihe sozusagen künstlich eingeschränkt, dadurch, dass ich die verschoben habe. Also wo die nicht überlappen, die beiden, da darf ich natürlich, an der Stelle kann ich diese gar nicht auswerten, die muss ich also weglassen. Naja, und das ist wie gesagt eben auch durch diese CCF automatisch gemacht. Okay, so, jetzt mal in die Daten geguckt. Das ist jetzt einfach über alle Events, die da drin stecken, die Anzahl der Verletzten plus der Getöteten. habe das jetzt einfach mal so als eine Art Bewertung der Intensität eines Events gesetzt, ne? Weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn jemand zu Schaden wird, also wounded in Action ist, dass das Ziel eigentlich war, killed in Action zu machen. Ne? Also der ist halt verletzt, aber in Wirklichkeit, ne, hätte er eigentlich, also wenn es auf den, der die Aktion ausgeführt hat, angekommen ist, eigentlich gekillt werden sollen, behaupte ich jetzt mal. Oder ein bisschen netter formuliert, ne, die Anzahl der betroffenen Personen ist irgendwie zumindest monoton abhängig von der Intensität dieses Events. So, und hier unten sind also die Anzahl der betroffenen Personen der Coalition Forces, also der Iraker und der Friendlies. Ne? Und hier ist die Anzahl der betroffenen Zivilisten. So, und da seht ihr ganz viele Punkte. Da seht ihr insbesondere viele, also entlang der Achsen. Ne? Das heißt also, hier sind unglaublich viele, also teilweise unglaublich viele Coalition Forces betroffen, obwohl kein einziger Zivilist betroffen war. Ne? Das heißt, das ist hier so eine Achse. Und umgekehrt hier, ne, ist kein einziger Coalition Force betroffen worden, aber ne, eventuell eine Menge Zivilisten. Das ist natürlich eine unvollständige Darstellung, weil hier steht jetzt nicht, wie viele Enemies, also Aufständische, drin waren. Ne? Denn ein Event kann auch durchaus sein, dass gar keine Coalition Forces involviert waren. Also irgendein Depp ist auf den Marktplatz gerannt und hat sich in die Luft gejagt. Ne? Das macht dann ein Enemy killed in action und eben, ja, leider sind so viele Zivilisten. Okay, also aus dem Bild sieht man jetzt irgendwie wenig, ne? Also irgendwie, naja. So, jetzt kann man aber hergehen und den R mal was machen. Also, ich mache mir jetzt einen Vector Coalition Forces oder Leute der Coalition Forces infected. Dazu greife ich auf den Vektor zu, der Friendlies killed in action, plus der Friendlies wounded in action, plus die Host Nation killed in action, plus die Host Nation wounded in action. Ne? Das gibt mir die Zeitreihe der Coalition Troops, die irgendwie davon betroffen waren. Dasselbe kann ich jetzt für Civilians machen. Ne? Also ich nehme die killed in action und wounded in action einfach mal zusammen, ne? Gewichte das gar nicht, sondern sage, sobald einer betroffen ist, zählt das. Und dasselbe für die Enemies. Und jetzt kann ich die Korrelation ausrechnen. Das ist die Kovarianz, aber bezogen auf die Standardabweichung, die eben diese Zeitreihe hat. Und die Korrelation geht zwischen minus 1 und plus 1. Minus 1 deutet an, wenn der eine Wert hochgeht, ne, also je stärker der eine Wert wird, je größer der eine Wert wird, so kleiner wird der andere. Und eine positive Korrelation heißt, ne, also das eine geht hoch, dann geht auch das andere hoch. Und wenn ich das jetzt mal mache, dann berechne ich also die Korrelation an den Tag, also an den einzelnen Tagen, nicht zeitverschoben im Moment, einfach nur in den einzelnen Events zwischen den Coalition Troops und den Civilians, den Coalition Troops und den Enemies und den Civilians und den Enemies. Ja, und das, also so sieht das dann aus, ne? Das ist der Prompt, das tippt man dann ein. Und die 1 ist halt, naja, das ist eher spezifisch, also die Antwort ist halt ein Feld der Größe 1, ne? Also der Index, dann lass das mal weg. Also die Korrelation, naja, die Korrelation zwischen Coalition und Civilians ist 0,07. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, da müsste man jetzt nicht so klein, ja, nicht so nah bei 0, weil wie gesagt, das Maximum kann 1 sein. Da müsste man jetzt noch richtig gute statistische Tests hinterschalten, um zu gucken, ob dieser Wert überhaupt irgendwie signifikant ist. Ne? Das kann ich jetzt nicht alles darstellen, vielleicht machen wir das in der Hands-on-Session dann im Detail. Naja, aber 0,07, naja, okay. Aber es gibt irgendwie zumindest ein Indiz dafür, ne, je mehr Coalition Troops betroffen sind in einem Event, ne, desto auch so mehr Civilians sind betroffen. Okay. Coalition und Enemy ist auf jeden Fall doppelt, 50%, ne, größer, 60% größer. Das heißt, so ein Event, wenn es richtig zur Sache geht, dann geht es auch richtig zur Sache für die anderen. Ne? Nichts anderes heißt es. Weil je mehr Coalition Troops betroffen sind, desto mehr Enemies sind auch betroffen. Und dann kann man noch gucken, Civilian und Enemies, da kommt dann 0,01 raus. Wie gesagt, das sind jetzt nur Zahlen, die müssen jetzt noch bewertet werden im Sinne von, sind die eigentlich signifikant. Ich lasse das jetzt im Moment mal weg, weil das halt noch ein viel komplizierteres Thema ist. Spannend ist halt nur, also hieraus kann man lernen, im Vergleich zumindest zu den anderen, wenn man den statistischen Test einfach erstmal weglässt, ne? Also wenn da ganz viele auf einmal ankommen, dann besser weg, ne? Weil dann sind auch garantiert irgendwie ganz viele Feinde da oder umgekehrt. Und dann geht es auch immer auch in der Intensität zur Sache. Und ganz spannend ist eigentlich, finde ich noch, dass zwischen Coalition Troops, was ja auch die irakische Armee beinhaltet, muss man sagen, ne? Und den Civilian Death eine höhere Korrelation, naja, das ist halt vielleicht nicht signifikant, ne? Aber zumindest eine leicht höhere Korrelation da ist, als zwischen den Enemies und den Civilians. Das kann man den Herren ein bisschen schöner machen, auch schneller. Ich kann die nämlich alle hinter, also das, ich erläutere nur kurz die Syntax, ich kann einfach diese Vektoren der Zeitreihen hintereinander schreiben, das tut man mit dem Befehl C, konkatenieren. Und dann sage ich noch, das will ich in eine Matrix schreiben mit drei Columns, also der hat jetzt hier aus dem Ding einen langen Vektor mit Zahlen und daraus macht er jetzt eine Matrix mit drei Columns und da steht dann eben drin in der Matrix. Coalition, Civilian, Enemy Forces. Und jetzt sage ich einfach Core wieder, aber nur von der Matrix. Und dann macht er automatisch das von jeder Spalte zu jeder Spalte. Ich habe drei Spalten, kommt eine 3x3-Matrix raus. Ne? Also das ist Coalition zu Coalition. Okay, ne? Da ist die Korrelation 1, weil ich, wenn ich die eine Zahl kenne, weiß ich die Zahl ja selber. Also die hängen voneinander exakt mit der Korrelation 1 ab. Dasselbe gilt auch für die anderen Diagonalen, ne? Weil die Civilians sind auch 1 und die Enemies auch 1. Okay. Ich finde also hier im Grunde genommen dieselben Zahlen wie auf der letzten Folie. Was ich nur sagen will, ist, so geht es schneller und so kann man viel mehr machen. Weil ihr könntet euch natürlich jetzt überlegen, dass es, was ich jetzt gemacht habe, einfach die Wounded in Action aufzuaddieren mit dem Killed in Action, vielleicht eine falsche Idee ist. Vielleicht wollt ihr die Wounded in Action mit einem Faktor 0,5 bewerten. Keine Ahnung. Oder ihr wollt es unabhängig mal analysieren. Ne? Also, das braucht ihr nicht machen, das habe ich schon. Also ist die Anzahl der Wunde in Action irgendwie korreliert zu dem Kill in Action, ist sie. Ne? Also je mehr verletzt werden, desto mehr werden noch im Durchschnitt getötet. Kommt nicht überraschend zu mir. Was man jetzt noch machen kann in R, ganz einfach auch wieder ein paar Befehle ist, ne? Ich mache mir diese Matrix, speichere mir die Variable D ab, gebe der Variable D oder dem, also das ist ein Array, gebe den Spalten noch Namen, ne? Also entsprechend wieder oben, einfach als String. Und dann sage ich Plot, A-Class S, Disp, 1 minus D. Boah, kompliziert. Naja. Also, was mache ich hier? Ich mache 1 minus D, und das ist jetzt wieder elementeweise. Und das ist jetzt eine Distanz, ne? Weil wenn der Wert hier drin hoch ist, dann haben die beiden Variablen viel miteinander zu tun. 1 minus D heißt, ne? Die haben dann wenig miteinander zu tun. Weil hier steht dann eine 0, hier steht eine 0, hier steht eine 0. Man weiß nichts von, also ne? Die sind nah beieinander, weil die Distanz 0 ist. Wenn 0,07 ist, steht hier dann nach 0,093, ne? Also die sind relativ weit voneinander entfernt und hier wird 0,89 raus, also die sind näher aneinander dran. Das ist ein R-internes Schmankerl, also man muss irgendwie aus einer Matrix eine andere Datenstruktur machen namens Distanz, das macht man mit diesem S-Dist und mit H-Clust clustert man die jetzt. Das ist jetzt ziemlich spannend, weil es nur 3 sind, aber wenn ihr jetzt tiefer in die Daten reingehen würdet, ja, dann könnt ihr ja vielleicht mehr als 3 Klassen machen, also mehr als Enemies und mehr als, ihr könntet die zum Beispiel nach den einzelnen Einheiten der US-Armee, sagen wir mal, auseinanderdividieren oder nach den verschiedenen Regionen anhand ihrer GPS-Koordinaten oder wie auch immer. Jeweils, wenn man es clustert, ne, kommt dann so ein Graph raus, das ist jetzt halt hier relativ trivial, ne? Also das heißt, die Enemies und die Coalition Forces, die hängen sehr eng beieinander in ihrer Korrelation von der Action und die Civilians sind sozusagen eine dritte Gruppe, die davon also eindeutig separiert ist, ne? Weil das ist immer so zu lesen. Also ich gucke von oben und jetzt separiere ich alle Events. Und das erste auffällige oder die erste Klassifizierung, das erste, was mir auffällig ist, dass die Civilians schon ganz woanders liegen. Und naja, und dann noch übrig gebliebenen kann ich weiter auseinander differenzieren in irgendwas mit den Variablen Coalition Forces und Enemies. So, das war jetzt alles für dieses variable Grid der Realdaten, wie es da drin ist. Der Code, den ich jetzt hier habe, der ist. Ja, naja, expressive oder wie man es nennt. Also den habe ich extra, der ist nicht besonders schön, aber vielleicht versteht das jetzt im Vortrag, was da passiert, leichter als mit brutaler R-Syntax. Was ich jetzt machen müsste für bestimmte Verfahren der Zeitrahmenanalyse, ist es eben so ein Fixed Grid zu machen. Also alle, nur dass dieses x von t, das ist die Variable, die ich untersuchen will, immer an t's lebt, an bestimmten fixen Zeitpunkten. Also sagen wir, immer um 23:59 Sekunden an einem bestimmten Tag. Und was ich dazu mache ist, ich gucke erstmal, wann ist eigentlich das Minimum der Daten in den Diodes. Und das mache ich mit min davon. Das sind ja Epoch-Sekunden, also kommt hier eine relativ große Zahl raus. MD mit großem M ist einfach das Maximum der Dates. Ne? Das heißt, der Beginn und das Ende der Diaries habe ich jetzt in MD und MD gespeichert. Gut, ein Day sind dann 24 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden. Das ist einfach nur, um mir das zu merken. Ah, das war die Autokorrektur von OpenOffice. Das ist ein kleines D, denn hier benutze ich es noch. Ja, und wie viele Tage sind da drin? Naja, MD minus klein MD durch Day, ne, also wie lange ist ein Tag? So viele Tage habe ich. Okay, jetzt mache ich mir leere Vektoren. Ne, Casualties per Day habe ich das mal genannt. Friends, Casualty per Days, Host Nation, Casualty per Days, Civilians und Enemies. Und jetzt mache ich eine Schleife. Ich gehe einfach über alle Tage drüber. Ne? 1 bis Days. Jetzt berechne ich mir den Zeitpunkt. Das ist natürlich das Minimum. Plus I minus 1. Weil ich habe hier bei 1 anfangen zu zählen. Mal Day. Und jetzt kommt auch noch was Schönes, was man nur in R so machen kann. Ist, ich kann mir hier mit dem Widget kann ich mir die Indizes des Felds raussuchen, die die Bedingung in den Klammern des Widget-Befehls erfüllen, oder der Widget-Funktion erfüllen. Und zwar sucht er mir jetzt alle Indizes J1 raus, wo das Date größer gleich T ist. Und ich gehe ja tageweise durch. Und das heißt, also Start des Tages, das Event ist später als der Start des Tages T hat stattgefunden. In J2 merke ich mir einfach die T plus Day, ne? Also 0 Uhr, 23 Uhr, 59, 59 Sekunden. Dann mache ich noch ein Intersect, also das ist Mengenlehre. Ne? Ich habe zwei Mengen und jetzt schneide ich die. Das kann man schöner machen. Ich habe es halt damit expressive ist so gemacht. Also die beide Bedingungen erfüllen, heißt das. Das habe ich jetzt in J drin. Sprich, alle Events, die einen Zeitstempel haben, zwischen T und T plus Day. Ne? So, und jetzt mache ich einfach ein Konkatenieren meines bisherigen Vektors Casualties per Day Friends und da hinten dran hänge ich die Summe all derjenigen Events, die eben in der Menge J liegen, also an diesem Tag passiert sind und aggregiere halt wieder Killed in Action und Wounded in Action. Das kann man natürlich jetzt völlig anders machen. Ne? Ich habe jetzt hier Sum genommen, also ich habe die Summiere einfach auf, wie viele Friends sind an einem Tag gestorben oder verwundet worden. Die summiere ich einfach blanko auf. Ihr könnt meinetwegen dann auch quadrieren oder die Wurzel rausziehen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer ihr das tun wollt. Aber das kann man jetzt alles tun. Also eine Aggregierung wäre jedenfalls die Summe zu nehmen. Kann man natürlich auch, man könnte auch das Maximum, sagen wir mal, da hinschreiben. Dann kriegt ihr halt eine Zeitreihe, ne, der maximal Getöteten pro Tag zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt mal hier mit der Summe, weil ich auch eine ganz irgendwie intuitiven, für mich so das Einfachste ist. So, dasselbe mache ich natürlich mit den Enemies und den Civilians und das einfach nur kopiert. Und das heißt, mein Vektor CPDF, ne, der wächst jetzt mit dem Durchgang durch die Schleife. Und an dem so und so vielen Eintrag habe ich dann halt die an diesem Tag betroffenen Anzahl von Personen in den Gruppen Friends, Enemies, Host und Civilians. Okay, jetzt hatte ich vorhin über die Autokorrelationsfunktion gesprochen. Das war diese Kovarianz, ne, um eine Zeit verschoben. Und das kommt jetzt dabei raus, wenn ich ACF aufrufe. So heißt der Befehl. Und was auf der X-Achse ist, ist die Anzahl der Tage, um die die beiden Zeitreihen jetzt verschoben wurden. Also von 0 bis 30 Tage, also einen Monat, 32. Und hier kommt der Wert eben dieser Autokorrelationsfunktion auf die Y-Achse. Die liegt halt wieder zwischen minus 1 und 1. Und ihr seht schon mal, in den Realdaten sehen wir nur positive. Das heißt, es gibt sozusagen keinen negativen Effekt, dass die, wenn irgendwie irgendeine Gruppe, die da involviert ist, an einem Tag ganz besonders viele Verluste oder betroffene Personen hatte, dass irgendwie 10 Tage später oder so die mal eine Ruhepause einlegen. Dann wäre hier mal ein negativer Wert dabei. Das müsste dann zumindest so sein. Nee, es ist so, die sind alle positiv. Das heißt, wenn an dem Tag, also 0, heute irgendwas passiert ist, dann ist bei einem Tag verschoben immer noch eine Menge los. Also, daraus kann man schon ablesen, dass diese ganzen Events irgendwie geclustert sind. Ja? Also wenn es irgendwie mal irgendwo knallt, dann knallt es auch gleich am selben Tag oder 2 Tage später irgendwo auch nochmal. Und die einzelnen Farben sind jetzt folgendes. Also das Schwarze, Schwarz-Blaue, das sind eben die Coalition Forces. Ja? Und das heißt, die Anzahl der betroffenen Personen an einem Tag, die weiß was, über die Anzahl der betroffenen Personen am nächsten Tag, am übernächsten Tag, 3 Tage später, 4 Tage später, 5 Tage später, 6 Tage später und so weiter. wie gesagt, da muss man jetzt eigentlich noch einen statistischen Test machen. Ich kann euch garantieren, dass spätestens ab hier das alles nur noch Rauschen ist, ne, und nicht zuverlässig. Aber hier vorne, na, das könnte schon passen. Die Grünen sind die Civilians. Und zumindest, wenn ihr drauf guckt, so per Auge, ne, würde man sagen, ja, irgendwie erkenne ich in den Schwarzen schon noch einen Trend. Aber irgendwie die Civilians, ne, das sieht irgendwie wie so ein Grundrauschen aus. Und wenn er den statistischen Test macht, ja, dann sieht es auch so aus. Ne? Heißt also, ne, wie gesagt, das glaubt man sowieso nicht, das ist statistisch nicht signifikant, aber irgendwo hier die ersten paar Punkte. Heißt also, dass wenn die Coalition Forces irgendwie betroffen sind, dann sagt uns die Autokorrelationsfunktion, dass auch am nächsten Tag oder mit einer Verzögerung von 2 Tagen auch wieder viele betroffen sind. Oder wenig. Wenn wenig, dann auch dann wenig. Also es gibt Phasen von Ruhe und Phasen von Action. Bei den Civilians kann man eigentlich faktisch nichts sagen. Sprich, die werden einfach dumm Zufallsopfer. Ne? Weil da gibt es irgendwie keinen tieferen Mechanismus hin. Ganz spannend hingegen finde ich die Roten, das sind nämlich die Enemies. Die haben tatsächlich, ja.
Und zwar dieser eine Punkt dort ganz oben.
Ja. Das ist bei 0. Und das ist die Zeitreihe mit sich selber. Ja. Und die Korrelation, ja, eigentlich müsste man das aufblenden. Ne? Du kannst einfach hier schon, also das einfach aufzoomen. Aber das ist halt so. Also der Time Lag 0 heißt, also du berechnest die Korrelation zur Zeitreihe zu sich selber.
Ja.
Und das ist per Definition sozusagen, nein, es ist nicht per Definition, es kommt immer 1 raus. Es muss einfach 1 rauskommen. Wenn nicht 1 rauskommt, ist der Code irgendwie falsch. Aber das Rote, das sind die Enemies, und die haben eine kleinere Autokorrelationsfunktion. Ja, also irgendwie, es ist nicht negativ. Ne? Aber irgendwie sind die anders in ihrer Dynamik. Sprich, wenn da irgendwie Action war für die Enemies, dann ist am nächsten Tag ein bisschen weniger Action, zumindest als für die Coalition Forces. Ne? Die machen da schon irgendwas anders. Oder mit denen wird was anderes gemacht. Mal jetzt sehen, wie man will. So, dann gibt es die Cross-Korrelationsfunktion. Das war das, was ich am Anfang hatte mit X und Y. Ich vergleiche nämlich jetzt 2 Zeitreihen, also verschiedene, nicht dieselbe mit sich selbst. Also was weiß ich, ne, also ich weiß irgendwie, 12 von meinen Kameraden sind heute, ne, irgendwie explodiert, dann weiß ich, dass ich morgen besser nicht rausfahre, ne, weil wahrscheinlich geht da wieder irgendwas ab. Die Cross-Korrelationsfunktion ist jetzt eben, ich vergleiche irgendwie die Coalition Forces mit den Enemy Forces oder andere Zeitreihen und mache die aber auch wieder zeitverschoben. Und die Zeitverschiebung, die seht ihr jetzt wieder auf der X-Achse. Und hier ist jetzt wichtig, das hat eine Richtung. Ne? Ich kann die einmal nach so verschieben oder ich kann die nach so verschieben. Und das sagt mir, ob ne, die jetzt die beeinflusst. Oder die beeinflusst. Also je nach Vorzeichen hier. Und das geht jetzt von minus 30 Tage bis plus 30 Tage. Und jetzt habe ich vergessen, also das Grüne sind wieder die Civilians. Das weiß ich noch. Ich muss mal kurz gucken. Also die Datei heißt talk.r. Die könnten wir dann ins Wiki hochladen. Ich habe auch kein WLAN. Hast du welches?
Das ist schon.
Okay. So, was ist grünes? Nee. Ah, nee.
Ich habe was Falsches gesagt.
Das ist Action allen. Schwarz ist Friend und Host. Red ist Friend and Enemy. Und Coalition. Okay. Jetzt weiß ich es wieder. Also hier habe ich jetzt ein bisschen was anders gemacht. Also, Blue ist sozusagen die Friends und die Coalition Forces. Und da seht ihr eigentlich ja, ne, keine Zeitabhängigkeit. Das ändert sich nicht wirklich mit dem Time Lag. Ne? Das heißt, wenn heute irgendwie die Iraker, dann morgen die Amerikaner, ne, es gibt eigentlich nicht viel zu wissen. Das Rote ist jetzt die Coalition Troops und die Cross-Korrelationsfunktion zu den Enemies. Und da sieht man natürlich jetzt schon was ein bisschen mehr. Ne? Also erstmal gibt es natürlich beim Time Lag 0 wieder eine hohe Korrelation. Das ist ja jetzt direkt die Korrelation zwischen den Coalition Forces und den Enemy Troops, ne? Oder Enemy Groups. Und die ist natürlich relativ hoch, weil das passiert halt heute. Ne? Klar, da ist direkt dieses eine Event, wo 100 Leute irgendwie umgekommen sind, dann muss das halt hoch sein. Aber auch Tage danach, ne, hängen die noch zusammen und das ist halt alles total verrauscht, aber es sieht zumindest halbwegs symmetrisch aus. Ne? Das heißt, zumindest aufgrund der beschränkten Datenlage kann man jetzt nicht wirklich sagen, weil das hier ist, wie gesagt, nicht signifikant hier unten, also das ist ein bisschen suggestiv, dass das hier höher liegt als das. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, ob die einen auf die anderen reagieren. Ne? Also wenn die einen auf die anderen reagieren würden, dann müsste das Ding eigentlich, ne, also irgendwie so aussehen, entweder so oder eben so. Also die reagieren bestenfalls beide aufeinander oder die machen völlig unabhängig voneinander rum. Ne? Das kann man an dem Punkt jetzt noch nicht sagen. Jo.
Da bei minus 20 ist bei den roten Punkten so ein kleiner Peak. Wenn man jetzt mal annehmen würde, der wäre signifikant, was würde das bedeuten? Ich habe keine Vorstellung, was der was
naja. Lag bedeutet. Also er ist nicht. Okay. Wenn er signifikant wäre, hieße das. Angenommen. Hieße das, dass. Jetzt muss ich hoffe, ich mache mit dem Vorzeichen jetzt nicht falsch. Dass die Anzahl der betroffenen Personen der Coalition Forces in 20 Tagen nach einem Event, wo relativ viele Enemies betroffen waren, hochgegangen oder also entweder beide runter oder beide hoch.
Ja. Daraus könnte man jetzt schließen, wenn die Coalition irgendwie viele Enemies tötet, werden die 3 Wochen später darauf reagieren.
Moment, jetzt komme ich auf mein Kaviar ganz am Anfang vom Vortrag zurück. Aus der Korrelation kannst du dich auf Kausalität schließen. Also es ist wenn es so wäre, dass die 3 Wochen brauchen, um irgendwie ihre Kalaschnikows zu horten, dann müsste dann Peak sein. Okay. Nur weil dann Peak ist, kannst du nicht umgekehrt sagen. Also das ist das Problem. So, und das Grüne ist, da habe ich einfach mal versucht, die Cross-Korrelationsfunktion der Anzahl der betroffenen Civilians zu der Summe aller nur Kämpfenden, also Enemies plus Friendly plus Host. Also sprich, ist irgendwie die kämpferische Aktivität irgendwie cross-korreliert mit der Anzahl der betroffenen Zivilisten? Oder ist da irgendwie ein Time-Lag drin? Und die Antwort ist nee. Ne? Also wenn immer, ne, also es ist halt einfach, es ändert sich über die Zeit nicht. Es gibt keine Zeitabhängigkeit da drin. Und ne, das heißt, die Civilians sind hier wirklich, also... Ne, irgendwie eine unabhängige Gruppe, die halt davon betroffen ist, aber keine eigene Action sozusagen machen kann. Was natürlich ein bisschen darauf hindeutet, dass die Datenlage nicht so schlecht ist, im Sinne, dass das wirklich echte Zivilisten sind, ja, und da nicht mal irgendwelche Leute zu irgendwelchen Zivilisten erklärt oder umgekehrt wurden. Weil man würde ja natürlich annehmen, dass die Definition des Zivilisten enthält, dass er nicht an Kampfhandlungen teilnimmt. Ne? Und dann müssen die auch von den Kampfhandlungen unabhängig sein. Was sie offenbar relativ gut sind. Und das bedeutet, dass wahrscheinlich die Daten nicht zuverlässig sind und auch zuverlässig erhoben wurden. Was ein bisschen ein gutes Gefühl gibt.
Auch in der Höhe ist ja das, kann man schon sagen, dass da eine Zusammenhang steht, oder?
Klar. Wenn viel ist, das hatte ich ja vorher schon in dieser Korrelationsmatrix. Klar. Also wenn viel los ist, ist viel los. Das meiste, glaube ich, könnte man mit den GPS-Koordinaten überprüfen. Aber das hat man schon beim Spiegel, bei dieser Visualisierung gesehen. Das ist halt das meiste in den Städten los ist, ne? In Bagdad, Fallujah und so. Und das sind halt auch Zivilisten. Ne? Das ist halt die Definition von Städten, ne? Dass da viel Zivilisten sind. Gut. Also das waren jetzt so, sagen wir mal, Abhängigkeiten in Anführungszeichen. Immer mit dem K-Wert, dass Korrelationen nicht Kausalitäten sind. Aber jetzt kann man noch versuchen, höherwertige Modelle zu entwickeln. Das sind jetzt wirklich nur Modelle. Auf was kann dahinter stecken? Wie kann ich den Prozess, die Dynamik modellieren? Und wenn ich die statistisch signifikant modellieren könnte, dann kann ich sogar Vorhersagen machen. Dann setze ich nämlich irgendwie, also mal angenommen, es geht über die letzten 3 Tage mein Modell, dann setze ich den Wert von vorgestern, von gestern und von heute ein und dann weiß ich, im statistischen Mittel und so, ne, was morgen passieren wird. Ceteris paribus, also ne, alles andere gleichbleibend. Und das einfachste Modell, das zu tun, ist zu sagen, dass meine Variable x, also das, was heute passiert, abhängt von einigen Werten, nämlich von p vielen aus der Vergangenheit. Ne? Ich gehe also p viele Tage zurück und addiere die auf
und immer mit dem Gewichtungsfaktor Alpha. Und das ist jetzt mein Modell, also die Struktur des Modells ist, ne, dass mein Wert heute nichts anderes ist als eine Summe der Werte gestern plus ein Fehlerterm, den erkläre ich gleich, ne, und zwar von p vielen Tagen. Und jetzt ist eigentlich meine einzige Aufgabe nur noch, diese Alphas zu finden. Ne? Also ist der Tag gestern wichtiger als der Tag vorgestern und solche Dinge. Und das W von T ist ein sogenannter Wiener Prozess, das ist halt eine Zufallszahl. Also ich modelliere jetzt das Schwanken um mein Modell, das Schwanken der Realdaten um mein Modell, modelliere ich durch eine Gauss-Verteilung. Das ist exakt das, was ihr bei Aktienkursen nicht tun wollt oder bei anderen Finanzsachen, was aber die Herrschaften immer alle getan haben. Und die Erfolge kennt ihr ja alle. Also, aber bei halbwegs anständigen Prozessen ist es eine vernünftige Annahme. Es gibt aber eben kranke Sachen, wo es nicht stimmt. Also dahinter, kleiner Exkurs, dahinter liegt der zentrale Grenzwertsatz. Und den kann man halt mal so oberflächlich lesen, wenn man halt irgendwie in Investmentabteilung sitzt. Ne? Man kann ihn aber auch richtig lesen. Schon in der Physik, ne, da weiß man, wenn die Verteilung der Einzelevents, und also zum Beispiel eine sogenannte Cauchy-Verteilung ist, dann darf man den gar nicht anwenden, weil dann bestimmte Sachen, also die zweiten Momente, gar nicht existieren, da konvergieren Integrale nicht, bla bla bla. Also, ne, sprich, in halbwegs normalen Systemen ist es schon okay, in manchen nicht. Das habe ich jetzt gemacht, aber ich habe ehrlich gesagt es nicht geschafft, das in die Folie zu kriegen. Muss ich mal eben gucken. Also ich habe jetzt die Zeitreihen genommen und die in die AR-Funktion in R gesteckt. Und was ich jetzt hier plotte, sind diese Koeffizienten Alpha. Das ist jetzt ganz primitiv. Man kann einfach AR nehmen und der nimmt dann immer das P an, naja, relativ viele, wie ihr seht. Also ein hochwertiges Modell im Sinne von, dass da viele alte Werte, ne, wie es ja hier steht, also bis zu 30 Stück, also über einen Monat sozusagen rückwärts. Das kann man optimieren, da gibt es Kriterien für, da kommen wir vielleicht gleich in der Hands-on-Session zu. Wie wähle ich das richtige P aus? Hängt das nur von gestern ab oder auch von vorgestern? Da gibt es Kriterien. Naja, und das sind jetzt die Koeffizienten. Und ganz spannend, also P gleich 1, das ist halt der Koeffizient, die Wichtigkeit, der Wert, das Gewicht des von gestern, von vorgestern, von vorvorgestern und so weiter. Und die Farben sind wieder die verschiedenen Klassen. Und zwar steht es hier irgendwo. Also, Friend ist schwarz, Enemy ist red, Host ist blue und Civilian ist green. Okay, und jetzt sieht man natürlich, ne? Also für die Friends und die Enemies sind die letzten zwei, drei Tage total wichtig, ne? in dem jetzt gefitteten Modell. Das heißt, was gestern und vorgestern sowohl für die Enemies als auch für die amerikanischen Truppen passiert ist, ne, ist irgendwie total wichtig. So ähnlich, ein bisschen aber runtergesetzt auch für die Iraker, also für die irakische Armee. Ne? Und auf der anderen Seite seht ihr wieder die Grünen, kann man schwer erkennen die Farbe, aber ne, die sind also irgendwie nur am Rumhüpfen und irgendwie sind die überall gleich am Rumhüpfen, die sind nämlich wieder nicht signifikant. Ne? Es gibt eben kein gutes AR-Modell, das man auf die Civilians finden kann, weil wie viele Civilians heute zu Schaden kommen, ist im Wesentlichen unabhängig davon, wie viel gestern zu Schaden kam. Oder nur sehr indirekt, weil die hängen natürlich wieder mit der Action der beiden Kriegsparteien zusammen, aber ne, in verschiedener Art und Weise und irgendwie ne, cancelt sich aus und naja, dann hängen die halt da. So, aber man sieht schon mal in den Koeffizienten, wenn man die visualisiert, kann man schon mal so erahnen, naja, also irgendwie so ein paar Tage, ne, das ist wirklich irgendwie signifikant, da scheint irgendwas hinter zu stecken. Und das können eben, es muss nicht eine Kausalität sein. Ja, es kann einfach sein, dass diese Events sich clustern, aus irgendwelchen Gründen. Und es deswegen zu solchen Korrelationen kommt. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Keiner mehr da? Was soll das sein?
13:28.
Wann habe ich denn angefangen? Halt, ne? Dann bin ich schon eine Stunde am Reden. Okay. Ich gehe mal ganz kurz über, nur um euch endgültig und restlos zu verwirren. Es gibt dann andere Modelle noch. Ne?
Der subtile Unterschied ist jetzt hier, also ihr seht, man summiert wieder alte Werte, aber was man hier summiert, ist das Rauschen. Das heißt, der Fehler, den ich gestern, vorgestern und so weiter hatte, addiere ich hier. Das nennt man dann Moving Averages Modelle. Gibt es eine Funktion in R für. Dann gibt es ARMA, Autoregressive, das ist jetzt eine Mixture, also eine Kombination von den beiden Modellen vorher. Also das heißt, mein Wert heute sind die Werte aus der Vergangenheit plus die Messfehler, Anführungszeichen, oder das Rauschen, was ich früher mal hatte, plus das, was ich heute habe. Das ist dieselbe Funktion, nur mit anderen Parametern, kann man wieder reinstecken, will ich jetzt gar nicht zeigen. Und dann könnte man schlussendlich sich noch Gedanken darüber machen, ob man sogenannte Markov-Modelle drauf ficken kann. Und hinten Markov-Modelle sind eine ganz hübsche Sache. Und die haben einen internen State, den man nicht beobachtet, deswegen hidden. Und das heißt, gestern, dieser State geht mit gewissen Wahrscheinlichkeiten in einen anderen State heute über. Also, ne, wir sind aggressiv, wir schwören Rache, wir machen diese sogenannte Search. Ne, das war da, als die Amerikaner nochmal eben 40.000 oder so Soldaten nachgeworfen haben. Ne, und das beeinflusst dann eben den Hidden State, den ich nicht beobachten kann. Morgen und so weiter. Aber was ich beobachten kann, ist der Output dieser Hidden Markov-Modelle, also zum Beispiel die Anzahl der Verletzten. Und jetzt kann ich mit einer Library diese Hidden Markov-Modelle finden, da stecken wieder Parameter drin und so, der findet dann die besten, hoffentlich die besten. Und dann kann ich einfach meine Realdaten, die Sigmas, da reinstöpfeln und kann dann rauskriegen, was ist der wahrscheinlichste Pfad durch die Hidden Zustände. Das heißt, ich fitte mein Modell und sage ihm, es gibt vier Hidden States, sagen wir. Eine ganz heiße Phase, eine Beruhigungsphase, eine Zufallsphase und ich weiß nicht, was die vierte sein kann. Der Abzug. Ja. Und hier habe ich eben irgendwelche Daten aus meinen Zeitreihen und dann fitte ich das. Und was dann passiert ist, ich tue meine Realdaten wieder da rein nach dem Fit und dann kriege ich raus, an dem und dem Tag T ist die Zuweisung der Actions, die da passiert sind, zur Klasse 1, 2 oder 3. Und dann kann ich faktisch einen Plot machen, was die wahrscheinlichste Zuordnung ist zu den einzelnen verschiedenen Zuständen. Und dann muss man denen jetzt noch irgendwie eine Bedeutung geben. Und das ist dann jetzt schon wieder echte Interpretation. Ne? Man könnte als zum Beispiel gucken, ob das während dieser Search war oder davor oder danach. Und sehen, ob man die wirklich findet. Weil die Daten, wann die Soldaten gekommen sind, sind bekannt. Und eine Idee wäre jetzt, das Ganze eben noch zu verbinden mit den insgesamt stationierten Soldaten. Die Zahlen habe ich aber nicht und die stehen auch nicht in den Diaries. Ich weiß nicht, ob jemand gut im Googlen ist oder die irgendwie anders findet. Das wäre so eine Sache, mit dem man jetzt die vorhandenen Diaries noch erweitern könnte, um eben zum Beispiel solche Modelle zu finden und dann irgendwas zu lernen. Ja. Und dann würde ich jetzt an dem Punkt, ich habe noch ein paar Folien, es wird alles noch komplizierter, ich würde an dem Punkt einfach jetzt aufhören mit dem Vortrag und dann könnten wir einfach in so eine Art Diskussion übergehen oder Hands-on-Session mit den Daten rumspielen, wer Lust hat und wer schon R installiert hat. Ansonsten würde ich eine Pause von vielleicht 10 Minuten machen, damit die, die es noch nicht haben, R nachinstallieren können. Okay, danke.